Herzlich willkommen beim Radio Attikan Podcast. Heute sind wir nur zu zweit und der eine davon bin ich, Nico.
Und ich bin Balázs. Wir haben die Frau Klasnik, die Leiterin der sogenannten Unabhängigen Opferschutzkommission, hier schon mehrmals gewürdigt oder kritisiert, je nachdem, wie man das sieht. Und mit 80 Jahren darf sie jetzt durchaus endlich in Pension gehen und muss nicht mehr ehrenamtlich ihrer Kirche dienen. Also sie wird mit Jahresende von dieser Position abtreten und das bedeutet, dass es eine neue Leiterin dieser Opferschutzkommission geben wird. Ihre Nachfolgerin heißt Caroline List, aber halt eben jetzt noch nicht, sondern erst zum Jahreswechsel 2025/26. Caroline List ist die Präsidentin des Landesgerichts für Strafsachen in Graz und schon lange Mitglied in dieser Opferschutzkommission. Sehr offensichtlich hat sie in ihrer Position nicht die Pflicht, Straftaten tatsächlich anzuzeigen. Sonst hätten wir ja in den letzten Jahren schon deutlich mehr Verfahren gesehen. Wir sehen ja, dass laufend Fälle aus den 1990ern und 2000ern gemeldet werden und von der Kirche zugegeben und bestätigt werden. Die neueren von ihnen können noch nicht verjährt sein. Also nach unserem juristischen Verständnis als Amateure würden Mitglieder der Justiz ja eigentlich, wenn sie von Straftaten Kenntnis bekommen, diese anzeigen müssen. Aber offensichtlich ist die Präsidentin des Landesgerichts für Strafsachen nicht in so einer Position. Ja, als ich das gelesen habe, dachte ich mir, Caroline List, da war doch etwas.
Ja, für mich war das auch bekannt, dieser Name. Ja.
Aber erst seit dem Frühjahr des heutigen Jahres. Sie war mit einem hohen Justizbeamten namens Christian Pilnacek verheiratet, der vor circa einem Jahr gestorben ist und dessen Tod nach wie vor viel Aufregung verursacht. Es ist nämlich so, dass wir nicht wissen, ob er sich umgebracht hat oder ob er vielleicht doch umgebracht wurde. Die Untersuchungen laufen noch. Am Anfang wurde, sagen wir, sehr stümperhaft und unter zweifelhaften Bedingungen ermittelt und es wurden wichtige Informationen nicht beachtet. Eines der ersten Dinge, die nach seinem Tod passiert sind, war, dass sein Handy sozusagen als Erbstück an seine Frau ausgehändigt wurde. Diese Frau wohnte nicht mal mit ihm zusammen, also sie waren schon lange in Trennung, aber halt noch verheiratet. Er hat bei seiner Freundin gewohnt, ganz anderswo, aber die Polizei hat es für sehr wichtig befunden, dieses Handy an die gesetzlich angetraute Ehefrau auszuhändigen. Normalerweise sind auf einem Handy potenziell wichtige Beweise drauf, insbesondere bei diesem Christian Pilnacek. Und das könnte vielleicht auch die Präsidentin des Landesgerichts für Strafsachen wissen. Aber angeblich, also nach eigener Aussage, hat sie sich so geärgert, dass sie das Handy nicht irgendwie, sondern mit einem Bunsenbrenner zerstört hat.
Was bedeutet das mit einem Bunsenbrenner? Sind dann die Daten unwiderruflich weg?
Dann sind die Daten unwiderruflich weg. Während wenn man es quasi nur mit einem Hammer zerschlägt, besteht immer die Möglichkeit, dass diese Speicherzellen, die ja doch sehr klein sind, mit viel Aufwand zwar, aber doch zusammengesetzt und doch nochmal ausgelesen werden können. Aber ja, mit ein paar hundert Grad Hitze ist es wirklich sehr gut weg.
Hast du schon mal im Ärger zu einem Bunsenbrenner gegriffen?
Nein, ich habe nicht mal einen. Aber als Präsidentin des Landesgerichts für Strafsachen hat man sowas mal rumstehen, ja.
Wahrscheinlich. Das gehört zum üblichen Inventar wahrscheinlich solcher Jobs dazu. Na, ich kenne auch sonst niemanden, der jemals aus Ärger mit einem Bunsenbrenner gegen irgendein Objekt vorgegangen wäre. Aber ja, kann passieren.
Ja, wir alle haben die Caroline List bis zu dieser Aktion nicht wirklich gekannt. Jetzt kennen wir sie und es ist jetzt natürlich in diesem Jahr, also wirklich heuer, PR-technisch die blödestmögliche Aktion der katholischen Kirche, dieser Frau die Leitung der Opferschutzkommission zu übertragen. Also wir könnten uns wirklich den ganzen Tag Gags überlegen, den Kopf zerbrechen. Wer könnte offensichtlich schlechter geeignet sein als sie für die Opferschutzkommission? Und uns würde wahrscheinlich nichts Besseres einfallen, also Blöderes.
Ich habe diese Übung noch nicht angestellt, aber du wirst wahrscheinlich recht haben. So richtig spontan will mir da auch nichts einfallen.
Keine Ahnung, der Geist von Kurt Krenn oder so?
Ja, ich habe Lust an Kurt Krenn gedacht und wollte dann schon sagen, außer Verstorbene, aber tatsächlich nicht viel mehr. Ja.
Genau. Die Optik, dass diese Kindesmissbrauchsvertuschungskommission von einer Juristin, die Beweismittel in einem möglichen Mordfall vernichtet hat, geleitet wird, das könnte wirklich nicht schiefer sein. Diese Kombination aus Ahnungslosigkeit und Niedertracht schaffen wir säkulare Menschen einfach nicht und die Kirche kann sie aber einfach locker aus dem Ärmel schütteln. Das ist wirklich faszinierend. Mir fehlen eigentlich die Worte dazu.
Ja, Und fast gleich erschütternd ist natürlich, dass darüber keine öffentliche, nämlich auch politische Reaktion kommt und eigentlich auch zumindest aus meiner Perspektive keine wahrnehmbare Medienreaktion darauf. Wobei mein Konsum österreichischer Medien nicht ganz so aufmerksam ist, als dass mir nicht Dinge entgehen könnten, aber ich habe nichts dazu wahrgenommen.
Du Glücklicher. Aber erstens haben wir dafür den Radiotikam-Podcast. Zweitens ist es im Standardforum zum Beispiel, aber halt im Forum wirklich drunter und drüber gegangen.
Das glaube ich, ja.
Gibt es eigentlich die Kategorie vorausschauende Rücktrittsaufforderung des Radio Artikam Podcast?
Wir eröffnen sie hiermit. Vorausschauende Rücktrittsaufforderung.
Genau. Also ich glaube, wir sind beide der Meinung, dass diese Frau nicht die geeignete Leiterin für irgendein öffentliches Amt, für eine unabhängige Opferschutzkommission ist.
Ganz sicher nicht. Also selbst wenn sich sehr unerklärliche Vorkommnisse als letztendlich unbedenklich herausstellen sollten, sehr hypothetisch, dann würde man in einer verantwortlichen Handlungsweise trotzdem in irgendeiner Form davon Abstand nehmen, auch weil die Position ja tatsächlich auch persönlich nicht so wichtig sein kann. Also mir ist ja nicht wirklich begreiflich, warum man sich als jemand, der in der Justiz arbeitet, überhaupt in dieser Kommission arbeiten will. Mhm. Das erschließt sich mir nicht ganz.
Ja. Treuer zur Kirche.
Ja.
Zur Kirche, die mit schiefer Optik offensichtlich sehr gut was anfangen kann.
Ja.
Oder das halt wirklich nicht zu Ende gedacht hat. Die Leiterin der Opferschutzkommission, der unabhängigen Opferschutzkommission, wird ja laut Statuten von der Bischofs- und Ordenskonferenz berufen und alle 5 Jahre neu. Das ist bei der Frau Klasnik ja in den 15 Jahren, die sie aktiv war, nicht passiert. Also sie wurde berufen, aber halt nicht alle 5 Jahre bestätigt. Und wir werden sehen, wie sehr sie sich an ihre eigenen Verfahrensregeln in Zukunft halten. Währenddessen hat das Medienreferat der römisch-katholischen Kirche nach etwa 11 Monaten wieder einmal die Statistiken der sogenannten unabhängigen Opferschutzkommission veröffentlicht. Es sind 201 neue Fälle dazugekommen. Das entspricht 0,6 pro Tag inklusive Feiertage und Wochenenden, also eigentlich fast einer, wenn man wirklich nur Arbeitstage rechnet und Urlaube und sowas rausnimmt. Seit 2000 sind es gleich 10 neue Fälle. Diese können noch nicht verjährt sein oder wirklich nur in Ausnahmefällen, wenn irgendwie eine 17-jährige Person im Jahr 2000 missbraucht wurde. Also es sind so ungefähr diese Fristenläufe. Wir würden eigentlich ganz gerne sehen, dass eine Staatsanwaltschaft da mit der Polizei einmarschiert und die Unterlagen sicherstellt, bevor sie im Vatikan verschwinden, was ja auch in der Verfahrensordnung der römisch-katholischen Kirche für diese Opferschutzkommission und die angehängten kirchlichen Einrichtungen vorgeschrieben ist.
Eine Frage dazu, können wir ausschließen, dass solche Ermittlungen nicht durchgeführt worden sind oder wurden? Also im Sinn von, kann es sein, dass Dinge passiert sind, die wir nicht mitbekommen haben, die zur Aufklärung und Verurteilung geführt haben?
Das wäre möglich, aber an sich sind Gerichtsverfahren öffentlich. Sprich, wenn es zur Anklageerhebung kommt, dann wird das Gerichtsverfahren halt von den Medien auch beobachtet. Und wir haben ja schon über einzelne solcher Verfahren vor Jahren berichtet. Es wäre möglich, dass die Staatsanwaltschaften die Akten durchsehen, aber da geht es halt wirklich um Fälle, die die Kirche über diese internen Kommissionen und danach mit der Dokumentation an die unabhängige Kommission weitergibt und sie dann zahlen. Also sie erkennen an, ja, diese Person war in Kontakt mit diesem Geistlichen und wir erkennen an, dass es zumindest glaubwürdig ist, dass da entweder sexueller Missbrauch oder halt einfach Gewalt passiert ist oder auch beides, gibt's auch. Und das sind alles strafbare Dinge, die von Amts wegen verfolgt werden müssen von der Justiz.
Ja, also ich glaube auch ganz realistisch, wäre da etwas passiert, würde es, wie man so schön sagt, an ein Wunder grenzen, wenn wir nicht davon gehört hätten.
Ja.
Das hätte man schon sehr diskret irgendwie versuchen müssen, aktiv zu vermeiden, was rechtsstaatlich nicht wirklich möglich ist.
Genau. Wenn Sie aber irgendwann mit den Fällen durch sind, dann sind dann halt diese Unterlagen nicht mehr in den österreichischen Diözese und dann sind sie im Zugriff der Staatsanwaltschaft entzogen. Also wenn jetzt, sagen wir, 2032 eine Staatsanwaltschaft auf die Idee kommt, hey, wir würden diese Dokumente gerne sehen, dann kann man sagen, ja bitte, wendet euch an diese Stelle im Vatikan, die dann sagt, oh, wir sind nicht zuständig, das ist unser Geheimarchiv, in 99 Jahren kommt zurück. Ja, die durchschnittliche Entschädigung pro Fall ist mittlerweile unter 12.000 Euro gesunken. Im Jahr 2021 war der Durchschnitt noch über 13.000 Euro und seither ist das wahrscheinlich die einzige Zahlung, die mit Inflation immer weniger geworden ist. Neue Entschädigungen, also seit dem letzten Mal, seit der letzten Veröffentlichung, sind überhaupt nur mehr 5.672 Euro im Mittel. Also die Kirche weiß wahrscheinlich nicht, dass man das ausrechnen kann, wenn man regelmäßig dorthin schaut und halt bei jeder Änderung das einfach aufträgt in ein Excel und das durchrechnet. Sie schreiben immer nur die aktuelle Summe mit dem Zeitpunkt, aber man kann das verfolgen und man kann das berechnen. Und aus meiner Sicht ist das eine doppelte Verhöhnung der Opfer, dass man ihnen immer weniger anbietet.
Ja, großartig, dass du dir diese Arbeit machst, das auszurechnen und zu verfolgen.
Wir werden sehen, ob die Frau mit dem Bunsenbrenner auch mal Feuer unter dem Hintern der Kirche machen kann.
Ja, vielleicht macht sie Feuer unter dem Server, wo das gespeichert ist, ja, damit auch diese Daten einmal verschwinden. Und sie weiß, dass du sie regelmäßig scrapest sozusagen.
Ja, aber meine Einschätzung ist auch nicht sehr optimistisch dazu.
Ja, ich meine, man kann an dieser Stelle nur immer wieder, und wir haben in diesem Podcast auch darauf hingewiesen, dass die sogenannte unabhängige Opferschutzkommission natürlich keineswegs unabhängig ist. Die ist eben von der Kirche eingesetzt, mit Kirchenmitgliedern bestückt und gar nicht unabhängig. Sie dient eigentlich dazu, diese Fälle nicht von einer wirklich unabhängigen Stelle aufklären zu lassen, weil tatsächlich sind ja viele verjährt gewesen auch. Ja. Sondern sie führt eher dazu, dass die Vertuschung noch intensiviert wird, dass über diesen Puffer zwar Zahlungen getätigt werden, aber gleichzeitig auch ein Schweigegeld damit ausgezahlt wird und die Akten dann im Vatikan für immer verschwinden.
Genau. Also zur Erinnerung, der Prozess läuft so. Man meldet sich bei einer Stelle der eigenen Diözese und der Fall kommt dann in eine sogenannte Diözesane-Kommission, wo theoretisch lauter ehrenamtliche MitarbeiterInnen, die nicht von der Kirche bezahlt werden, arbeiten daran mit großer Aufmerksamkeit der Kirche, dass da nicht Leute dabei sind, die eine Anzeigepflicht hätten, wie zum Beispiel aktive ÄrztInnen, PsychotherapeutInnen, und die ganze Recherche, die ganzen Ermittlungen, das ganze Reden mit den Opfern ist in diesem diözesanen Kommissionenbereich. Die unabhängige Opferschutzkommission ermittelt noch nicht einmal selbst. Die bekommt fertige Akten, gibt einen Stempel drauf und sagt vielleicht noch, okay, denen könnt ihr 5.000 oder 10.000 zahlen oder keine Ahnung.
Ja, und was noch dazu kommt, ist, dass die Menschen, die ja das Gefühl haben, dass die Institution Kirche hier an diesen Delikten beteiligt war, werden dann sozusagen wieder zur Kirche geschickt, um dort ihre Ansprüche oder ihren Fall zu präsentieren und ihre Ansprüche geltend zu machen. Also von einer unabhängigen Stelle würde man sich erwarten, dass man nicht zu dem Peiniger zurückgeht, um sozusagen zu sagen, ja, ihr habt auch mich auf dem Gewissen. Ja. Das ist schon sehr, sehr erstaunlich, diese Konstruktion.
Genau. Und die Republik schafft es ja eigentlich, eine Meldestelle und so Hilfsstelle für die Opfer sexuell motivierter Gewalt einzurichten. Und zwar für den Bereich Kultur und für den Bereich Sport. Ja. Die Republik kann das, nur halt nicht für die Opfer der römisch-katholischen Kirche und den anderen Religionsgesellschaften ist es sowieso selbst überlassen, was sie da machen.
Ja, es ist traurig.
Es ist traurig. Aber es gibt auch etwas Fröhlicheres zu vermelden.
Gut.
Nämlich in Bayern haben zwei Schülerinnen eines Gymnasiums geklagt, weil über dem Eingang ihrer Schule ein riesiges Kreuz mit einer angenagelten Leiche zu sehen war. Also man konnte diesem Anblick gar nicht entgehen. In Bayern gibt es allerdings keine Rechtsgrundlage fürs Aufhängen von Kreuzen in Gymnasien. Sie sind vorgeschrieben in verschiedenen Arten von Einrichtungen, öffentlichen Einrichtungen, Ministerien, Gerichten oder sie werden dort widerrechtlich aufgehängt teilweise. Aber für Gymnasien gab es halt einfach keine Rechtsgrundlage. Und der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat festgestellt, dass ihre negative Religionsfreiheit, nämlich ihre Freiheit, frei von Religion zu sein, verletzt wurde. Und das ist ein Grundrecht. Also sie hatten ein Grundrecht darauf, nicht mit solchen übermotivierten und überdimensionalen Sterbe der Jesus-Darstellungen konfrontiert zu werden in einem Mord, in dem sie nicht vorgeschrieben sind, wohlgemerkt. Und sie konnten dem einfach nicht aus. Sie hatten eine Schuldpflicht. Sie haben diese Schulpflicht in diesem Gymnasium eben erfüllt und ihnen wurde halt Recht gegeben. Die, sagen wir, rechte Seite der bayerischen Politik ist empört über diese Entscheidung und gelobt unter Anführungszeichen Verbesserungen des Gesetzes, also Reparatur des Gesetzes, damit es auch in Gymnasien vorgeschrieben wird. Und das ist etwas, was in letzter Zeit wirklich viel gemacht wurde, einfach irgendwelche höchstgerichtlichen Entscheidungen als Einzelfallentscheidung zu bezeichnen. Also man will einfach nicht akzeptieren, dass zum Beispiel Grundrechte verletzt werden, dass irgendeine Praxis grundlegend als falsch festgestellt wurde. Nein, das sind Einzelfallentscheidungen. Wir machen überall dort weiter, wo wir können, so wie wir wollen, und es sollen halt auch alle anderen klagen. Eine deutsche Juristin hat auch gemeint, dadurch, dass da nur festgestellt wurde, dass fürs Gymnasium eben keine Rechtsgrundlage bestand, hat dieser Fall leider keine Präzedenzwirkung. Also man kann jetzt nicht diesen Fall nehmen und sich darauf berufen, hey, es ist in Bayern eine Grundrechtsverletzung, wenn im Kindergarten, in der Schule ein Kreuz hängt.
Vielleicht sollte man an der Stelle noch einmal ganz kurz, unsere Hörerinnen und Hörer wissen das sowieso, aber mal für die Hinzukommenden wiederholen, wie die Situation in Österreich ist. Und ich glaube, das ist gar nicht so breites Wissen. In Österreich ist ja in den Klassenzimmern und auch zum Teil, und das ist in Landesgesetzen normiert, in Kindergärten und auch Horten oder anderen Kinderbetreuungseinrichtungen ein Kreuz verpflichtend anzubringen, wenn mehr als die Hälfte der Kinder, beziehungsweise festgelegt durch die Eltern, ein christliches Bekenntnis haben. Es ist dieser Zwang vor allem, gegen den wir uns richten, der aber gar nicht so bekannt ist. Also ich kenne leider keine Umfrage dazu, wie weit in der Bevölkerung dieses Wissen verbreitet ist. Aber ich war sehr erstaunt, als ich zuletzt einen Podcast gehört habe, nämlich vom österreichischen Parlament. Und das österreichische Parlament hat zu diesem Podcast geladen, den Peter Schipka, den Generalsekretär der österreichischen Bischofskonferenz, und die Theologin Regine Pollack. Und selbst die Frau Pollack, die das studiert und auch in ihrer praktischen Arbeit mit diesem Wissen arbeitet, wusste das nicht, dass es diesen Kreuzzwang gibt. Ich hoffe, ich erinnere mich nicht falsch, aber ich glaube, das so gehört zu haben. Ich setze diesen Disclaimer lieber dazu, für den Fall, dass ich mich doch geirrt habe. Wir können die Episode vielleicht in den Shownotes verlinken, dann kann man nachhören und mich korrigieren. Aber ich war schon auch erstaunt beim Durchhören, dass zwei Menschen, die da wirklich sehr tief in der Kirche drinnen sind, dass zumindest bei einer Person dieses Wissen nicht so ausgeprägt sein dürfte. Und das hat mich schon zu der Annahme verleitet, dass das gar nicht so bekannt ist. Und es nützt auch nichts, wenn wir es im Radio Attikan Podcast immer wieder wiederholen.
Also was bedeutet das für Österreich? Wir haben ja unsere heißgeliebte Sebastiana Kurz aus dem Ein-Euro-Shop, die Integrationsministerin Claudia Plackholm, und sie hat es für notwendig gehalten, dazu eben auch Stellung zu nehmen. Zitat: Das war ein Einzelfall bei einem überdimensionierten Kruzifix. Ich habe keine Sorge, dass die Kreuze in österreichischen Klassenzimmern bald abgehängt werden. Das Kreuz bleibt ein Symbol unserer Werte und der Toleranz. Sollte sich davon jemand im Klassenzimmer gestört fühlen, sollte man eher das Toleranzverständnis dieser Person hinterfragen. Zitat Ende.
Das ist spannend.
Ja, das ist extrem spannend. Sie hat schon öfter dieses Dominanzzeichen, dieses gesetzlich verpflichtende Dominanzzeichen, bei dem ja in einzelnen Bundesländern extra Gesetze sind. Das ist auf jeden Fall aufzuhängen, weil ja die allgemeine Regelung ist, nur aufzuhängen, wenn mehr als 50% christlich. Also dieses Dominanzzeichen bezeichnet sie als Zeichen der Toleranz. Und diejenigen, von denen ein Höchstgericht festgestellt hat, dass ihre Grundrechte verletzt wurden, die bezeichnet sie als intolerant oder stellt sie sozusagen als intolerant ein.
Ich glaube, ihr Verständnis von Toleranz ist vielleicht dieses, dass es für die Menschen, die sich davon gestört fühlen, nämlich durch diesen Zwang gestört fühlen und durch die Verbindung von Staat und Religion in dieser Form gestört fühlen, denen erlegt sie diese Toleranzübung auf, etwas zu dulden, was eigentlich nicht sein sollte. Ich glaube, das ist ihre Interpretation.
Genau.
Die Frage ist, ob das für eine Ministerin passend ist. Ich traue mich ja fast gar nicht, von Rücktritt zu sprechen.
Das verstehe ich, aber ich traue mich schon. Also ich glaube, jetzt hat sie, wir haben ja schon mehrmals über sie berichtet, ich denke, sie hat wirklich eine, und zwar eine aktive, korrekte und ab sofort geltende Radio Attikan Podcast Rücktrittsaufforderung sich verdient.
Ja, dann kann ich mich dem nicht entziehen, wenn du das so sagst. Ja,
also wirklich Menschen, deren Grundrechte verletzt wurden, als intolerant einzustellen und zu erwarten, dass vielleicht eine religiöse Minderheit die Gesetze der Mehrheit nicht nur annehmen soll, sondern tolerieren soll, dass das ein Zeichen für Toleranz ist. Das ist komplett unerhört und unpassend und halt eben auch wieder diese Mischung aus Inkompetenz und Niedertracht, die sowohl die römisch-katholische Kirche als auch die ÖVP in Österreich so kultiviert haben, sagen wir mal.
Ja, da habe ich vielleicht noch etwas beizutragen über die angesprochene Frau Blackholm oder Plakholm. Ich tue mir mit diesen ausländischen Namen in der Aussprache sehr oft schwer. Ich meine, ich kann das einfach so sagen, ohne dass ich das irgendwie abwertend meine, weil wir beide ja auch ausländische Nachnamen haben, dürfen das sozusagen sagen. Aber genau, die angesprochene Ministerin für, was weiß ich, Europa, Integration und Familie, Jugend, irgend sowas, das ist ja fast das Gleiche, glaube ich. Die hat eine Studie, weiß ich nicht, ob sie es in Auftrag gegeben hat, aber ich glaube schon, weil sie kommt aus dem Bundeskanzleramt, durchgeführt vom OGM-Institut, und jetzt im August, zur Zeitpunkt dieser Aufnahme, ist sie präsentiert worden, und es handelt sich um eine repräsentative Studie, eine repräsentative Befragung der österreichischen Bevölkerung mit und ohne Migrationshintergrund, durchgeführt im Februar 2025 mit etwas mehr als 1000 Personen, die ja repräsentativ nach Geschlecht, Alter, Bundesland und so weiter hier befragt wurden. Und ich gehe das jetzt einmal ein bisschen interpretierend durch, was hier gefragt wurde. Da ist zum Beispiel als erste Frage im Bereich Wertevermittlung, Institutionen und Zugehörigkeit die Frage, welche Grundwerte sind ihnen besonders wichtig. Und da gibt es 17 Grundwerte, die hier aufgezählt werden. Und bei diesen 17 Grundwerten haben wir an erster Stelle Zusammenhalt in Familie und Partnerschaft mit einer Zustimmung von 58% und dann freies, selbstbestimmtes Leben, also eine sehr liberale Position, 54%. Sicherheit, frei von Risiken und Gefahren, also eigentlich ganz klassische Dinge sind da im vorderen Feld dieser Grundwerte drinnen. Ja, und dann würde man meinen, dass so etwas wie Glaube und Religion auch besonders wichtig wäre. Aber so ist es nicht. Von diesen 17 Antwortmöglichkeiten rangiert Glaube und Religion auf Platz 16, also an vorletzter Stelle mit 8% Zustimmung. Das ist eigentlich für eine Partei, die immer wieder darauf hinweist, wie wichtig der Glaube für die Gesellschaft ist und welchen Beitrag er leistet, ein vernichtender Wert. Ja. Schlussendlich dazu führen müsste, das zu überdenken. Aber
was ist an letzter Stelle?
An letzter Stelle ist Innovation und Dynamik. Mhm. Das ist leider auch sehr traurig, aber
jede 20. Person in Österreich ist immerhin für Innovation und Dynamik als wichtigen Grundwert.
Ja. Es ist auch die Frage, welche Grundwerte sind Ihnen besonders wichtig? Und ich weiß, es ist ja nicht angegeben, wie viele Antwortmöglichkeiten man hat, ob das nur eine oder beliebig viele waren. Aber es ist relativ klar, dass ein freies, selbstbestimmtes Leben, Empathie und Mitgefühl, dass das etwas vor Innovation und Dynamik kommt, das überrascht mich jetzt nicht. Selbst.
Interessant fand ich Gleichbehandlung einerseits, also Gleichbehandlung aller Menschen einerseits und auch Toleranz gegenüber Andersdenkenden.
Ja.
Die haben jeweils 23%, also doch fast das Dreifache von Glaube und Religion.
Mhm. Ja, also und das ist wichtig, und ich glaube, das ist auch ganz wesentlich, dass diese Werte eigentlich und nicht nur in dieser Rangreihung über der Religion stehen und die Religion eher sich das dort aneignet, wo sie meint, dass es opportun ist. Und dass es nicht aus der Religion entspringt, zumindest wenn man das sich erlaubt, so zu interpretieren. Ja, ich gehe mal ein bisschen weiter. Worüber sollte man in Österreich Bescheid wissen? Auch da wieder, wie viel sind es da in diesem Fall? Sind es da, glaube ich, auch wieder 17? Ist das ein Zufall oder hat das System? Es sind nicht die gleichen auf jeden Fall. Da ist ganz vorne Umgangsformen und Höflichkeitsgesten sind den Menschen wichtig. Okay, Bezug zu Umwelt und Natur, also das ganze Thema Umweltschutz, Klimaschutz ist dann implizit auch da oben verpackt. Tradition und Brauchtum wundert uns auch nicht, fast 40%. Das politische System, über das sollte man Bescheid wissen, auch fast, also 39%, relativ oben bei den ersten 6, 7 Antworten. Aber dann, wenn man nach dem Religiösen sucht, landet man wieder irgendwo bei den letzten 5. Religiöse Praktiken und Traditionen meinen nur 16%, dass man über die Bescheid wissen sollte. Nur 16%.
Ja.
Also in Österreich, der Anteil der Konfessionsfreien liegt bekanntlich bei knapp einem Drittel, jedenfalls mehr als 30%. Und man sollte meinen, dass die anderen 2 Drittel dann doch ein gewisses Ausmaß an Bescheidwissen, nämlich ein etwas höheres Ausmaß an Bescheidwissen, dem eine Wichtigkeit zumessen würden. Das ist aber nicht der Fall.
Weil das ist keine Frage, wo man dann sagen würde, bitte kreuzen Sie nur 3 an.
Ja.
Das ist wirklich eine Ja-Nein-Frage.
Ganz genau. Und fast schon beruhigend ist, dass Medien, also Medien sind leider ähnlich schlecht gelagert, aber das politische System mehr als doppelt so viel Zustimmung hat. Also Politik hier deutlich höhere Wichtigkeit.
Ja, dass man Bescheid wissen sollte, ja, ist irgendwie wichtig.
Ja.
Aber das ist verständlich. Die Menschen wollen, dass Menschen über die Gesellschaft und ihre Organisationsform Bescheid wissen, aber halt über religiöse Praktiken und Traditionen nicht mehr so viele.
Die Frage, durch wen was wurden über ihre Überzeugungen geprägt? Wieder sehr viele Antwortmöglichkeiten, auch so an die 20 in etwa. Da kommen die Eltern ganz vorne, Vater, Mutter, Schule, Ausbildung, Großeltern, also Familienkreis, ganz logisch. Und dann auch da die Suche nach der Religion führt wieder ziemlich ans Ende dieser Pyramide. Also die Zustimmung bei Eltern und Schule liegt bei über 50%, sogar bei der Mutter bei über 60%. Bei der Religion als prägende Institution, Glaubensgemeinschaft bei 11%. Also dafür, dass sich 2 Drittel zugehörig fühlen zu irgendeiner religiösen Konfession, sind 11% wirklich, wirklich wenig.
Ja, aber immerhin schlusslich sind politische Organisationen und Gewerkschaften 9%. Also es gibt noch ein Schlusslicht. Ja. Es sind nicht die Kirchen, die Schlusslicht.
Das absolute Schlusslicht übrigens sind die Nachbarn, die 3%, was interessant ist. Aber auch beruhigend eigentlich. Also der Blick aufs Nachbarshaus und sozial wohlgefälliges Verhalten ist wahrscheinlich gar nicht so stark ausgeprägt, wie man handelt. Vertrauen, die Vertrauensfrage ist auch sehr interessant. Wie sehr vertrauen Sie in Österreich? Und dann kommt, wie so oft, die Polizei sehr weit vorne. Also 85% Vertrauen der Polizei. Ich verkürze das jetzt in der Wiedergabe. Dann Gesundheitssystem, Justiz, Behörden und Ämtern recht weit vorne. Auch Medien noch mit über 50% Zustimmung. Und Religions- und Glaubensgemeinschaften 28%.
Ja.
Knapp mehr als ein Viertel hat Vertrauen in Religions- und Glaubensgemeinschaften. Und noch einmal, ich wiederhole mich, 2 Drittel der Bevölkerung sind Mitglied in diesen Vereinen. Aber nicht einmal die Hälfte der Mitglieder vertraut eigentlich diesen Institutionen. Bei politischen Parteien ist es noch weniger, muss man zugeben, sind es nur 13%.
Es gibt ähnliche Umfragen gelegentlich in Deutschland und da wird aber häufig separat nach katholischen und evangelischen Kirchen abgefragt und die katholische Kirche kommt auf Werte unter 20% und die evangelischen knapp über 20%. Also da ist Österreich eigentlich noch hoch mit 28%.
Ja.
Es wäre interessant, wenn man sie einzeln abfragt.
Ja, das wundert mich nämlich. Also ich möchte dann auch zur Interpretation der ÖVP kommen, die ja als verpackte Auftraggeberin dieser Befragung, also aus dem Bundeskanzleramt, das ÖVP geführt ist. Natürlich ist logischerweise die ÖVP auch die Auftraggeberin, die im Hintergrund steht. Da merkt man schon bei diesen sehr tendenziösen Fragestellungen, dass etwas damit bezweckt wird. Also das sind schon Fragen, die ins Suggestive hineingehen zum Teil. Aber dass man dann keinen Split erhoben hat zwischen Religionsgemeinschaften, wundert mich dann doch sehr, weil ich hätte mir gedacht, dass das eher dazu benutzt werden wird, auf den Islam, obwohl das größte Feindbild der ÖVP hier auch ein bisschen hinzuhauen, aber das hat man dann doch nicht gemacht. Man hat versucht, das irgendwie in umgekehrter Art und Weise abzufragen, nämlich zum Beispiel, jetzt eine etwas weitgehende Interpretation von mir, in den Geschlechterrollen, Zustimmung zu ausgewählten Aussagen. Frauen sollten für die gleiche Arbeit genauso viel verdienen wie Männer.
Ja.
Würden wahrscheinlich viele impulsiv sagen, dass die Zustimmung hoch ist, aber nicht besonders hoch. Tatsächlich ist die Zustimmung aber exorbitant hoch mit 98%. Ja. Also das ist etwas, da braucht man sich zumindest, was sozial erwünschte Antworten betrifft, keine Sorgen mehr machen, dass die Menschen hier ein vollkommen überkommenes Bild haben.
Ja, obwohl wir hier von Österreich sprechen.
Ja, obwohl wir hier von Österreich sprechen. Ja. Dann auch so eine verklausulierte Frage mit der Überschrift Religion steht zwar klar unter dem Gesetz, aber Eltern sollten ihre Schulkinder vom Schwimmunterricht aus religiösen Gründen abmelden dürfen. Auch da die Zustimmung nur 13%. Ich meine, es sind erschreckende 13%, aber der Balken schlägt nicht so weit aus.
Ja.
Auf der gleichen Folie mit den 13%, dass Eltern ihre Schulkinder vom Schwimmunterricht aus religiösen Gründen abmelden dürfen, gibt es noch zwei andere Fragen. Predigen sollte man nur in Gotteshäusern und nicht auf offener Straße. 86% Zustimmung. Mhm. Und wenn staatliche Gesetze und religiöse Vorschriften einander widersprechen, dann sind die staatlichen Gesetze wichtiger. Immerhin 85%.
Ja.
Wären nur 9% Nicht-Zustimmung. Also das ergänzt sich nicht ganz auf 100. Da gibt es auch einen Bereich dazwischen.
Mhm.
Also das ist ein sehr hoher Wert. Ob er hoch genug ist, kann man natürlich drüber diskutieren. Aber er ist sicher nicht besonders niedrig. Also die Unterstellung, dass hier ein großer Teil der Bevölkerung übernatürliche Gesetze über die weltlichen stellen würde, diese Gefahr besteht hier ganz eindeutig nicht.
Wobei wir ja schon Religionsgesellschaften hier im Podcast genannt haben, die das explizit in ihrem Katechismus,
ja.
Sie bezeichnen es als Gottesgesetze, aber es sind natürlich ihre eigenen menschengemachten Gesetze, dass die im Zweifelsfall über den Gesetzen des Staates stehen für die Mitglieder.
Ja, wenn im Umkehrschluss 10% dem zustimmen, sind das doch, weiß ich nicht, 800.000 bis 1 Million Menschen, je nachdem wie genau der Wert ist. Also sagen wir mal, rund mal schlampig auf, knapp 1 Million Menschen, die der Meinung sind, dass Religion doch wichtig ist. Also das ist jetzt in absoluten Zahlen ausgesprochen schon wieder bedenklich.
Ja. Da gehen sich schon ein paar Radikale aus, die meinen, jemandem mit Gewalt, zum Beispiel Blasphemie, ausreden zu wollen.
Ja, dann gibt es noch, und das ist interessant und ein bisschen im Widerspruch zu den restlichen Fragen, finde ich, die Fragestellung lautet, aber Christentum ist auch kulturelles Erbe, das gepflegt werden soll. Also das ist noch nicht die Frage, ist die Überschrift.
Mhm.
Und dann die Aussage, zu der zugestimmt wird, ist, mir ist wichtig, dass christliche Feste wie Nikolaus, Ostern, Nikolaus, erstaunlich, ja? Mhm. Ostern oder Martinsfest in den österreichischen Schulen und Kindergärten auch dann gefeiert werden, wenn die Mehrheit der Kinder keine Christen sind. Und da immerhin 79% Zustimmung. Mhm. Und sogar 69% Zustimmung zu der Aussage, das Kreuz im Klassenzimmer ist ein kulturelles Erbe und sollte auch dann aufgehängt werden, wenn die Mehrheit der Schüler keine Christen sind. Also mich überraschen die Werte im Zusammenhang mit den anderen Antworten. Ich finde, das ist sehr, sehr hoch. Die ÖVP hat sich in der Interpretation natürlich auch genau auf diese Dinge draufgesetzt.
Leider auch die Medien. Die meisten Medien haben mit diesen Aussagen aufgemacht. Ja. Und wenn, dann haben sie irgendwann weiter hinten diese, ja, und wie viele vertrauen den Religionsgesellschaften und so weiter, überhaupt später gebracht. Aber der Titel war immer, so und so viele wollen Kreuze und religiöse Feste oder christliche Feste.
Ja, das Spannende an der Formulierung, wenn man sie genau liest, steht, das Kreuz im Klassenzimmer ist ein kulturelles Erbe.
Mhm.
Steht da.
Und sollte auch dann aufgehängt werden.
Ja, und sollte auch dann aufgehängt werden und so weiter. Aber ist ein kulturelles Erbe. Also da müsste sich ja bei den Katholikinnen und Katholiken Widerstand regen.
Ja.
Die bei den Kreuzdebatten hat das auch Schönborn ganz explizit gesagt, dass das Kreuz eben nicht kulturelles Erbe, sondern schon religiöses Symbol ist. Also in erster Linie, wenn es darum geht, um es zu definieren, ob es nur kulturell oder religiös ist. Es ist sicher nicht nur ein kulturelles Symbol.
Ja, wobei auch da, also auch in diesen Auseinandersetzungen in Bayern und in Deutschland generell, sie definieren es jeweils so um, wie sie es gerade haben wollen.
Ja, klar.
Wenn sie vor Gericht argumentieren müssen, dass da nicht der Staat eine Staatsreligion etabliert mit dem Kreuz, dann ist es kulturelles Erbe. Aber wenn man die Kirche fragt, dann ist das Kreuz natürlich ein Zeichen für die Leiden von Jesus und für Toleranz für Andersgläubige und für die Liebe Gottes und was auch immer ein Foltersymbol noch in verwirrten Köpfen sein kann. Also da hört man auch sehr unterschiedliche Begründungen dafür, letztendlich einfach um das weiter als Machtsymbol aufhängen zu können.
Ja, wir haben dann noch ein paar Fragen, nämlich die Integration vor allem durch Sprach- und Regelkenntnisse. Mhm. Wer sich nicht bemüht, die grundsätzlichen Werte und Regeln in Österreich zu befolgen, sollte besser woanders leben. 95% Zustimmung. Also das ist dann schon, da zeigt sich wieder die weit verbreitete Haltung. Die Frage ist natürlich immer, wie man solche Fragen liest. Ja. Hängt man es am Befolgen grundsätzlicher Werte und Regeln? Ja, natürlich sind die zu befolgen. Mhm. Aber dann ist wiederum das Bemühen in diese Frage eingepackt, wer sich nicht bemüht zu befolgen. Also ich bemühe mich auch nicht, die grundsätzlichen Werte und Regeln zu befolgen, weil ich keine Anstrengung dazu brauche.
Ja, also, aber du bist österreichischer Staatsbürger mit weißem Gesicht, also wird sich die Frage nie stellen, so wie du auch nie die Hymne singen musstest, um die österreichische Staatsbürgerschaft zu erlangen.
Ja, das ist richtig, ja. Aber ich habe es später singen müssen, als ich sie schon hatte.
Ja, und warum sollte eine französische Person, die sagen wir für 5 Jahre von ihrem Unternehmen hergeschickt wird, oder meinetwegen die spanische Botschafterin, der portugiesische Botschafter, warum sollten sie sich bemühen, österreichische Gepflogenheiten anzunehmen? Ja, natürlich, sie müssen die Gesetze befolgen, sie sollten die Grundwerte auch kennen, sie sollten nicht mit nacktem Po auf der Straße herumrennen. Aber ich würde nicht von allen Personen erwarten, sich an österreichische Traditionen anzupassen.
Ja, das ist, es ist im, zu Beginn der Studie wird ein Versuch unternommen oder es wird eine Definition vorgenommen, wie diese Werte einzuordnen sind. Und zwar zwischen Gesetzen, also zwischen offiziellen Normen mit einem Paragraphenzeichen und Lebensstilen. Mhm. Also Lebensstile werden davon ausgenommen. Es geht um die üblicherweise, ja, sehr oft in Religionsgesellschaften tradierten Wertvorstellungen, die natürlich mit den Lebensstilen sich stark schneiden. Aber ich verstehe schon, dass man es in dieser Art und Weise herangreift.
Aber interessant ist, wenn man jetzt diese Werte, von denen wir anfangs gesprochen haben, einteilt, zum Beispiel in humanistische Werte und halt solche, die jetzt nicht unbedingt vom Humanismus so genannt werden, dann sind humanistische Werte deutlich höher als eben diese Antwort mit der Wichtigkeit der Religion.
Ja, das auf jeden Fall.
Ja, da hat sich die Gesellschaft sicher weiterentwickelt Richtung humanistische Werte, auch wenn sie diesen Namen dafür nicht kennen. Aber es sind mittlerweile mehr sozusagen humanistische, säkulare, demokratische Werte, wenn jemand den Begriff Humanismus nicht mag, als sagen wir religiöse oder christliche Werte. Was mich ein bisschen auch stört bei diesen sogenannten christlichen Festen, da das Martinsfest zu nennen. Also St. Martin, ein Heiliger, das ist einfach eine Heiligenerzählung, das ist eine rein katholische Erzählung. Also das wird man in Norddeutschland in einem evangelischen Gebiet schon eher nicht als christlicher Feier zuordnen, weil die sich halt einfach aus Heiligen, katholischen Heiligen nichts machen.
Ja.
Nikolaus ist in großen Teilen des Christentums gar nicht bekannt. Es gibt sensiblere Teile, die nie einen Krampus alljährlich darstellen würden, weil der halt doch irgendwie Teufelsassoziationen weckt. Also da ist schon die Frage so ungenau gestellt, dass man da eben nur an, sagen wir, nicht vollständig entwickelte Gehirne seitens der Auftraggeber und innen denken muss. Ja, also das waren einfach wischiwaschi Fragen und wenn man blöde Fragen stellt, dann kriegt man auch blöde Antworten.
Genau, apropos blöde Antworten. Jetzt habe ich dann ein bisschen beobachtet, wie die Volkspartei mit diesen Antworten umgeht. Und da gibt es eine kleine Slideshow, ein Karussell auf Instagram, das mit dem Titel Slide beginnt, die Werte der Volkspartei. Mhm. Notabene, die Werte der Volkspartei sind Österreichs Menschen wichtig. Mhm. Also sie vereinnahmen einmal gleich die Werte und die Werte, die dann aufgezählt werden. Also sie beginnen gleich mit 95% sind der Meinung, wer unsere Werte nicht befolgt, sollte besser woanders leben. Also gleich einmal damit. Wer die Landessprache nicht lernen will, sollte besser woanders leben. 94%, das sind die Werte der Volkspartei. Und dann das Kreuz im Klassenzimmer ist ein kulturelles Erbe. Christliche Feste sollen auch dann gefeiert werden, wenn die Mehrheit der Kinder keine Christen sind. Und erst dann kommen Dinge wie Zusammenhalt in Familie und Partnerschaft sind wichtig, selbstbestimmtes Leben zu führen ist wichtig. Das sind so die letzten 2 dieser 6 inhaltlichen Slides. Aber auf den ersten 4 wird schwerpunktmäßig auf die Dinge abgestellt, die da offensichtlich sehr in das eigene Weltbild der Frau Plackholm hineinpassen.
Vielleicht noch zum Kreuz im Klassenzimmer. Also diese 69% Zustimmung, das ist leider nicht aufgetrennt in sehr und eher, sondern das ist halt die Summe von sehr und eher. Natürlich wüsste das Meinungsforschungsinstitut die tatsächliche Verteilung, wie auch immer. Wir haben sowas Ähnliches vor ein paar Jahren auch schon hier gehabt. Also das ist jetzt kein Ausreißer, das scheint in Österreich wirklich so eine 2/3-Mehrheit zu haben. Eben diese etwas komplex zusammengesetzte Frage mit, wir definieren mal das Kreuz um als kulturelles Erbe. Und kulturelles Erbe, das ist ja was Gutes, da stimmen halt die Leute zu. Und ich fürchte, das ist wirklich eine Frage, für die wir nicht so bald eine politische Mehrheit bekommen. Ich glaube, in dieser Frage die richtige Lösung wird irgendwann sein, ein juristisches Vorgehen. Das ist leider schwierig in Österreich. Wir haben keinen ersten Verfassungszusatz, dass der Staat keine Religion etablieren darf. Wir haben nicht im Staatsgrundgesetz stehen, dass Staat und Religion getrennt sind.
Ja, nur implizit.
Genau.
Ja.
Und damit kann man sich nicht auf eine explizite Formulierung berufen, wenn eben die eigene Freiheit, Religionsfreiheit, negative Religionsfreiheit eben dadurch eingeschränkt wird, durch dieses, wenn wir uns ehrlich sind, schon ein christliches Symbol. Aber vielleicht wird es irgendwann mal gehen. Mhm. Vielleicht wird jemand mal die Idee haben, hey, ich bin Lehrer und das ist mein Arbeitsplatz, ich bin ein erwachsener Mensch, das greift in meine Grundrechte ein. In Österreich neigt man ja dazu, Erwachsenen mehr Grundrechte zuzubilligen als Kindern. Vielleicht wird das einmal so sein, dass halt in den meisten Wiener Schulen nicht mehr die Mehrheit eben das Kreuz sehen will, weil die Mehrheit nicht mehr christlich ist etc. Und dann wird halt die Stadt Wien zum Beispiel gegen so eine Ausweitung dieser Gesetze eingreifen können. Keine Ahnung. Also da diese Formulierung, auch wenn die Mehrheit der Schüler keine Christen sind, das ist wirklich ein eindeutiger Angriff auf die aktuelle bundesweite Regelung,
ja,
wo es eben einzelne Bundesländer gibt, die darüber hinausgehen und halt immer das Kreuz aufhängen. Aber daraus könnte man wirklich so einen Gesetzesänderungsantrag ableiten, um das wirklich österreichweit einzuführen. Und die bekannten Unfall der Parteien wie die SPÖ, also ich habe nicht das volle Vertrauen, dass die SPÖ sich gegen so eine Änderung aussprechen würde, insbesondere mit diesen 69%.
Ja. Gut, also da es nicht im Regierungsprogramm drinnen steht, wird es auch nicht passieren. Erfahrungsgemäß ist es ein großer Brocken Arbeit, das Regierungsprogramm an sich einmal auszuverhandeln in der laufenden Legislatur, mhm, und umzusetzen. Dass da etwas zusätzlich reinkommt, was nicht von ganz großer Wichtigkeit ist, ist realistisch völlig auszuschließen.
Aber ganz große Wichtigkeit kann sich halt schnell einmal entwickeln. Da gibt's halt, ja, vielleicht wieder mal einen islamistischen Terroranschlag und dann sagt die ÖVP, wir können dieses Problem lösen, indem wir in Wien Kreuzer in allen Klassenzimmern aufhängen. Weil Waffenkontrolle oder sowas ist ja unpopulär oder für die eigene Klientel, mhm, nicht so gewünscht. Vom Staat, der nicht schön von Religionen getrennt sind, in einem Staat, wo sich Religion und Staat aktuell aktiv bekämpfen, und zwar Armenien. Ich weiß nicht, wie viele das verfolgt haben. Armenien hat in den letzten Jahren einen, sagen wir, wichtigen Teil seines Staatsgebiets verloren, die vormals autonome Region Bergkarabach. Das war eine Enklave im Nachbarstaat Aserbaidschan und ganz wichtig für die armenische Geschichte und armenische Identität. Es gab mehrere Kriege zwischen diesen ehemaligen UdSSR-Teilrepubliken nach der Auflösung der UdSSR, der Sowjetunion. Und zuerst hat Armenien gewonnen in den 90er Jahren. Dann hat Aserbaidschan, ein mehrheitlich muslimischer Staat, stark aufgerüstet und Armenien praktisch ohne Gegenwehr dieser Region Bergkarabach weggenommen. Es war eine ziemliche Demütigung. Armenien gilt als einer der traditionell christlichsten und sehr lang christlichen Staaten. Also da ist auch so ein Religionsaspekt in der Identität damit verbunden. Und so eine Demütigung führt natürlich zu Chaos in der Innenpolitik, zu Verdächtigungen und, sagen wir, Rückgang der Vernunft in der Gesellschaft. Und vor diesem Hintergrund würde ich dich fragen, was meinst du, welches Problem könnte, sagen wir, in der österreichischen Politik gelöst werden, wenn der Bundeskanzler dem Wiener Erzbischof seinen Penis zeigt?
Was? Habe ich richtig gehört? Spannend.
Ja. Das hat nämlich der armenische Ministerpräsident angeboten. Also jetzt nicht dem Wiener, okay, Erzbischof, aber dem dortigen.
Interessant, ja. Läuft ein Film im Kopf ab mit einem Herrn Stocker als Hauptdarsteller. Puh, soweit kann ich gar nicht spekulieren, aber es deutet auf eine gewisse Toleranz und Diversität hin, die ich bei einer ÖVP nicht vermuten würde.
Ja, es muss ja jetzt nicht der österreichische Bundespräsident sein und es hätte jetzt, wir hätten die Frage auch mit dem Kreisky stellen können.
Nee.
Also es geht da wirklich nicht um Österreich, es geht halt wirklich darum, in Armenien wurde ein Erzbischof festgenommen, dem vorgeworfen wurde, dass er zusammen mit anderen einen Putschversuch in Armenien. Und dann gab es halt eben Auseinandersetzungen, die über die Medien ausgetragen wurden. Und in diesem Zusammenhang wurde dem auch unterstellt von kirchlicher Seite, er wäre Jude und wolle eben die Religion zerstören oder die christliche Religion zerstören. Und daraufhin hat er gemeint, wir lösen dieses Problem, indem ich meinen Penis dem Bischof dort zeige.
Ja.
Da ist der IQ-Level wirklich sehr tief gesunken, auch wieder durch ja religiöse Auseinandersetzungen. Und ja, also dass solche Dinge in einer, sagen wir, Republik noch fallen, solche Unterstellungen fallen, dass man darauf so reagieren muss, das ist schon sehr tief. Wenn wir uns erinnern, solche Kontrollen, Peniskontrollen haben, sagen wir, hierzulande zuletzt die Nazis gemacht, um halt eben illegale Jüdinnen und Juden ausfindig zu machen. Heutzutage würde das natürlich nicht mehr funktionieren, weil männliche Genitalverstümmelung ja auch im Islam recht verbreitet ist und in Österreich mittlerweile wahrscheinlich mehr als 10-mal oder vermutlich mehr als 50-mal so viele islamische Menschen und auch Männer leben als jüdische. Insofern hätte dieser Test eine ziemlich schlechte Trefferrate,
ja.
Wie auch immer.
Ja, von solchen Dingen bleibt die österreichische Politik sei Dank noch verschont.
Vorerst.
Das wird sich, vorerst meinst du, ja. Es wird sich wahrscheinlich auch nicht so bald ändern. Es würde sich auch nicht ändern, wenn die atheistische Religionsgesellschaft als Religionsgemeinschaft anerkannt würde. Meines Wissens gibt es in der ARG keine Vorschriften darüber, wie man mit seinem Körper zu verfahren hat. Jedenfalls hat ja die atheistische Religionsgesellschaft oder ist schon lange, versucht schon lange, zumindest einmal religiöse Bekenntnisgemeinschaft in Österreich zu werden und hat auch den formalen Weg dazu beschritten, also mal den Erwerb der Rechtspersönlichkeit dem Kultusamt sozusagen mitgeteilt, dem gibt es ja da keinen Antrag. Und vom Kultusamt aufwärts bis zum VfGH hat man der atheistischen Religionsgesellschaft beschieden, dass sie eigentlich keine Religionsgesellschaft sei, auch wenn formal alle Voraussetzungen für so einen, für diesen Erwerb der Rechtspersönlichkeit gegeben wären. Wir rufen in Erinnerung, mehr als 300 Mitglieder oder mindestens 300 Mitglieder eigentlich und das Vorliegen von Kultus, Ritus und so weiter. Also ein paar Formalkriterien, die gar nicht so schwierig zu erfüllen sind und eine Handvoll Mitglieder und einen Transzendenzbezug sollte es auch geben. Und der wird der atheistischen Religionsgesellschaft in der Regel abgesprochen und deswegen ist die ARG jetzt auch zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gegangen mit einer Beschwerde und hat diese Beschwerde eingebracht und wir werden ja sehen, ob das erfolgreich sein wird.
Aber jetzt noch nicht in der nächsten Folge, würde ich sagen. Diese Dinge dauern.
Ja, ich glaube, das wird in einer Folge 2027.
28,
vielleicht,
ja, sowas.
28, möglicherweise mit etwas Glück sogar Ende 26. Ja, aber es wird ein bisschen dauern, bis wir nochmal davon berichten können.
Als wir letztes Mal über diese Entscheidung berichtet haben in Österreich, da war es noch offen, ob sie zum EGMR gehen. Und jetzt haben sie angekündigt, ja, ist zwar kompliziert und schwierig, aber sie versuchen es trotzdem. Und ja, Abweisungen durch das EGMR kommen typischerweise relativ schnell. Also wenn das Gerichtshof sagt, na, das interessiert uns nicht, da sind keine Grundrechte betroffen, dann könnte er schneller eben diese Nichtentscheidung geben. Aber drücken wir ihnen mal die Daumen, ja, dass sie sich da durchsetzen können und dieses Thema auch auf EU-Ebene oder halt europäischer Ebene erörtert wird.
Ja, ich drücke auch die Daumen. Ich finde das ja durchaus wichtig, auch auf diesem Weg alles Mögliche zu versuchen, um auf die Diskriminierungen auch hinzuweisen. Jetzt völlig unabhängig von der Frage, ob das jetzt wirklich als religiöse Bekenntnisgemeinschaft anerkannt werden soll, ob das religiös ist oder nicht, ob dieser Transzendenzbezug besteht oder nicht. Wilfried Abfalter hat das auf jeden Fall, kann wortreich erklären, wie dieser Transzendenzbezug beschaffen ist und er macht das auch außerordentlich gut. Aber ja, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist größer null, dass die Beschwerde durchgeht. Aber wenn ich Geld setzen würde, würde ich sagen, sie geht nicht durch, weil der EGMR sich ja auch anhand der nationalen Urteile orientiert in dieser Beschwerdebehandlung. Und der EGMR sagt ja dann nicht, hey, da gibt's ein Unrecht in Österreich, dass nicht religiöse diskriminiert sind, sondern er sagt sinngemäß, die Diskriminierung besteht ja und im Rahmen dieser Diskriminierung ist sozusagen die Entscheidung auch richtig und deswegen wird der Beschwerde nicht stattgegeben.
Es gibt einen sachlichen Grund, Nichtreligion nicht als Religion anzuerkennen.
Ja, genau. Auch wenn dieser sachliche Grund selbst geschaffen ist oder durch die Regeln eben.
Es wird auf jeden Fall interessant sein, wenn es zu einer Verhandlung kommt, auch die Begründungen. Wir finden es spannend. Es würde eine gewisse Absurdität aufzeigen, wenn in Österreich eine Nichtreligionsgesellschaft als Religionsgesellschaft sozusagen anerkannt wird, weil sie die formalen Regeln dafür erfüllt hat. Ich glaube, wir beide sind eher mehr auf der konfessionsfreien Seite, wo wir einfach sagen, ja, es gibt den Begriff konfessionsfrei, entwickelt sich zur Mehrheit in Österreich, es dauert nicht mehr allzu lang und wir Konfessionsfreie haben gemeinsame Interessen, gemeinsame Ansichten und wollen auf diese Weise die Gesellschaft und die Politik prägen.
Genau, das ist unser politischer, pragmatischer Ansatz.
Und damit kommen wir pragmatisch auch zum Ende dieser Folge.
Ja, und wir bedanken uns für die Geduld, die Aufmerksamkeit, das Zuhören und hören einander beim nächsten Mal.
Genau. Ihr könntet in der Zeit, in der ihr Radio Vatikan Podcast hört, auch andere Dinge machen, nicht unbedingt bessere, aber trotzdem vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.